Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich freue mich immer über solche Gelegenheiten. Das letzte Mal, als ich hier als Gast war, da war ich ja noch Prediger im Bezirk Basel. Mittlerweile sind wir wieder versetzt worden. Einige von euch wissen das. Seit circa 9 Monaten leben wir jetzt im Thurgau. Dort habe ich drei kleinere Gemeinden, die Gemeinden Wiel, Romanshorn und Bürglen. Und wir haben es dort gut angetroffen und wir sind dankbar für all die Segnungen Gottes, die wir auch dort erleben dürfen. Ich glaube, es ist gut, dass wir heute Morgen dieses Thema hatten in unserem Bibelgespräch. Christus ist auferstanden und dadurch haben wir die Möglichkeit, nach unserem Tod auch wieder aufzuerstehen. Und das ist so die Grundlage, denke ich, all unserer Hoffnung. Und deswegen werde ich jetzt heute einen gewissen Kontrast aufbauen. Einmal eine Realität, der wir alle begegnen. Und dann, was die Hoffnung, was Christus dem entgegenzuhalten hat. Also, wir werfen heute wieder einen Blick in unser aller Lieblingsbuch, die Bibel. Auf den ersten Blick geht es jetzt um eine sehr ernste und vielleicht sogar furchterregende Sache. In der Textlesung aus dem Propheten Jesaja, der das vor 2800 Jahren ungefähr über uns Menschen geschrieben hat, ja, da beschreibt er gewissermaßen unseren Zustand. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, da zitiert ausgerechnet der Apostel Petrus ungefähr 800 Jahre später genau diesen Text in seinem ersten Brief. Und den möchte ich auch dort mit euch mal anschauen. Wenn ihr mit aufschlagen wollt, ich habe die Texte auch hier für die Leinwand vorbereitet. Wir sind im ersten Petrusbrief, dort Kapitel 1, fangen wir an mit Vers 24. Also er zitiert hier diesen Jesaja-Text. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Eine blumige Sprache. Aber hier ist eine alte Weisheit drin, die wir alle kennen und die uns allen zu schaffen macht. Sie lautet, wir Menschen haben ein Verfallsdatum. Meistens kennt das auch nur Gott. Wir selbst kennen unser Verfallsdatum nicht, aber es gibt eins. Mit anderen Worten, wir sind sterblich und werden sterben. Das war zur Zeit des Jesaja so, das war zur Zeit von Petrus so und es ist eben heute auch noch so. Möchte ich jetzt einen kleinen Einschub machen? Ja, ich weiß, es wird Menschen geben, die mit der Wiederkunft Christi den Tod nicht schmecken werden. War auch in einem Text heute drin, im Bibelgespräch. Aber wir wissen eben nicht, wann das geschieht und ob wir unser Verfalldatum nicht schon vorher überschreiten. Tatsache ist, wir Menschen sind zerbrechlich und wir halten in diesem Zustand, in dem wir jetzt sind, nicht ewig. Und jeder von euch hat sicher schon Menschen, die euch nahe standen, verloren. Oder sie sind gerade dabei, ihrem Ende entgegenzugehen. Vielleicht merkt ihr ja auch selber, ja, Entschuldigung, ja schon ich merke das, in meinem Körper ein wenig. Wie sagt es der Text, da ist etwas am Verdorren. Ich habe auch schon abgefallene Blumen erlebt, zum Beispiel bei meinen Eltern. Und während meiner Zeit, das könnt ihr euch vorstellen als Prediger, habe ich einige Abdankungen für unsere verstorbenen Geschwister gehalten. Besonders bewusst wurde mir da unsere menschliche Zerbrechlichkeit, als ich erleben musste, dass auch noch recht junge Menschen darunter waren. Und wir haben weltweit eine Zeit hinter uns, die sogenannte Corona-Pandemie, die hat weltweit Millionen Menschen dahingerafft. Und ich kann euch sagen, darunter waren auch einige tausend Adventisten. Und darunter waren noch einige hundert Prediger. Und darunter war auch ein Freund von mir. So ein kleines Virus hat unserer menschlichen Herrlichkeit seine Grenzen aufgesetzt. Und trotz aller ärztlichen Kunst und auch trotz aller natürlichen Heilmethoden und Prävention, eines Tages werden wir sterben. Gibt's nichts dran zu rütteln. Wir sind eben wie Gras. Wir sind eben wie die Blumen auf dem Feld. Und ich möchte euch jetzt aber eine gute Nachricht bringen. Wenn weder unsere gebrochenen Gene oder irgendwelche Krankheitserreger noch unsere Verletzungen, die wir erleben, definieren unsere ganze Geschichte als Nachfolger von Jesus. Nun, die meisten von uns sind ja Teil einer christlichen Gemeinde. Als solche, und darauf kommt es jetzt an, leben wir auch noch in einer anderen Realität. Und schauen wir doch jetzt mal, wie Petrus dieses Zitat von Jesaja einrahmt. Schauen wir mal einen Vers vorher, in Vers 23. Und da steht, ich danke dir. Dort steht, also bevor Petrus dieses Zitat bringt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Also es ist irgendwie so die Sprache der Biologie, die der Petrus hier verwendet. Und wenn wir weitergehen, also wir lesen es nochmal, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Jetzt kommt das Zitat von vorhin, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Also, Petrus verneint nicht die Realität unserer menschlichen Zerbrechlichkeit. Aber er erinnert uns an eine neue Realität, die vielleicht sogar etwas schockierend ist. Er sagt im Grunde genommen, ihr habt neue geistliche Gene. Ihr habt eine neue geistliche DNA und er beschreibt das hier so aus unvergänglichem Samen. Petrus sagt damit, eure geistliche Erbmasse wurde verändert, sodass eure geistliche Biologie nicht mehr dieselbe ist. Und zwar durch die Macht von Jesus Christus, durch die Kraft seiner Auferstehung, haben wir die Möglichkeit, wieder zu leben, den Tod zu überwinden. Und Petrus sagt uns, es hat sich alles verändert. Ihr seid eine neue Art von Mensch. Aber hat das auch Auswirkungen auf unser Leben jetzt hier? Außer, dass es uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Der Apostel Petrus fährt fort. Jetzt in Kapitel 2 geht es weiter, Vers 1. Und er schließt da jetzt was raus. Er sagt oder schreibt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Hier gibt es praktisch jetzt als Schlussfolgerung eine Anweisung, wie wir unser Leben hier leben sollen. Mit guten Verhaltensweisen. Könnte es sein, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem christlichen Verständnis von Tod, Leben und Wiedergeburt und der Art und Weise, wie wir schon hier als sterbliche Menschen in dieser gebrochenen Welt leben. Wenn wir in dieses neue Leben hineingeboren werden, dann scheint es so, dass sich da schon Beziehungen verändern. Es scheint die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft leben, wie wir miteinander umgehen, scheint sich zu verändern. Stellen wir uns mal oder machen wir uns mal Gedanken darüber, was unsere Sterblichkeit, also der Zustand, in dem wir sind, alles mit uns anstellen kann. So aus dieser Realität des Todes, wenn man keine Hoffnung hat. Ich bin überzeugt, das kann passieren, dass da eine ganze Menge Beziehungskiller entstehen, die Petrus aufzählt. Wie Heuchelei, Neid, üble Nachrede, vieles mehr, das uns zerbrechen lässt. Petrus zeigt uns hier diesen Zusammenhang in seiner Schlussfolgerung auf. Mal ein Gedanke, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was es eigentlich ist, das uns immer wieder auch zur Sünde verführt? Könnte nicht ein Großteil davon Angst sein? Ich versuche das mal mit ein paar Beispielen zu erläutern. Wir haben Angst vor Enttäuschung und versuchen, möglicherweise durch Betrug eine Realität zu schaffen, die uns dann nicht enttäuschen soll. Oder wir haben Angst vor Zurückweisung. Deshalb heucheln wir anderen etwas vor, sodass wir gut dastehen und akzeptiert werden. Oder wir haben Angst vor Versagen und sind dann vielleicht auch neidisch auf die, die alles so viel besser können und schöner sind als wir. Oder wir haben Angst vor Bedeutungslosigkeit und denken, wenn wir andere Menschen schlecht reden, dann stehen wir besser da. Es ist die Angst vor dem Tod, die uns dazu bringt, oder möglicherweise dazu bringt, jedes Mittel einzusetzen, auch wenn es nicht gut ist. Dass wir jeden Tropfen aus unserem Leben herausquetschen, bevor es verdorrt. Und die Ängste ersticken jegliche Hoffnung und das führt dann bei uns zu Lebensweisen, die uns wiederum kaputt machen. Es gibt ja diesen berühmten Satz in der Bibel vom Apostel Paulus über den Tod. Dort in Römer 6, Vers 23, den kennen wir sicherlich alle auswendig, denn der Sünde sollt ist der Tod. Und klar, wir kennen diese theologische Bedeutung davon, weil eben Adam und Eva gesündigt haben. Wir sind in Sünde geboren, letztendlich sündigen und das führt zu unserem Tod, hat Gott gesagt. Das stimmt. Aber vielleicht ist das ja ein Kreislauf. Vielleicht funktioniert es auch genau andersrum. Drehen wir diese Aussage doch einmal um. Denn des Todes Sold ist die Sünde. Wenn man das jetzt mit dem, was ich vorher gesagt hatte, mal in Verbindung bringt, scheint es mir wahr zu sein. Also, wenn ich dem Tod ohne Hoffnung begegne, ohne Hoffnung auf ein neues Leben, wenn dann wirklich alles Schluss ist, ich werd ja auch älter, hm? Das sind nicht immer nur die anderen, bin auch zerbrechlich, ich hatte auch mal Krebs. Wisst ihr, wenn wir dem immer mehr entgegengehen und wir hätten keine Hoffnung, dann ist da wie so eine Wand, vor die man irgendwann aufprallt. Und das produziert in uns alle möglichen Ängste. Und wenn, wie wir da vorhin gesehen haben, kann es sein, dass diese Ängste auch zu einer zerstörerischen Art und Weise führen, wie wir unser Leben leben und wie wir unsere Beziehungen gestalten. Das macht etwas mit uns. Es kann uns Freude rauben. Petrus zeigt uns diese Realität auf, doch er zeigt den Weg da heraus. Er sagt uns, trotz all unserer Sterblichkeit, Moment mal, ihr seid neue Menschen. Ihr habt eine neue geistliche DNA erhalten. Durch Jesus habt ihr etwas Besseres bekommen. Etwas, das alles auf den Kopf stellt. Schauen wir nochmal den Petrus an, wie er fortfährt hier in Kapitel 2, den Versen 2 und 3. Und das ist eine interessante Sprache, die er verwendet. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Ich finde es interessant, dass Petrus hier so eine Illustration vom mütterlichen Stillen verwendet. Wahrscheinlich bezieht sich Petrus hier auf den Text in Jesaja 49, wo sich die Kinder Israel von Gott damals irgendwie entfremdet fühlten. Und darauf hatte Gott geantwortet, ich mache mal hier aus der Guten Nachricht Bibel, Jesaja 49, Vers 15, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Gott möchte uns dazu ermutigen, die Nahrung zu uns zu nehmen, die uns aufbaut und tröstet. Wie Petrus schreibt, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Petrus spielt darauf an, dass die gute Nachricht von Jesus, durch die wir ewiges Leben erhalten können, das ist letztendlich die Muttermilch Gottes. Petrus ermutigt uns, diese heilsbringende Botschaft, diese gute Nachricht von Christus, als die reiche, nahrhafte Milch zu trinken. Nur in Christus finden wir die geistliche Nahrung, die uns von einem Leben, bei dem wir nur auf die Realität des Todes fixiert sind, dazu bringt, in eine neue christliche Realität des Lebens einzutauchen. Petrus sagt uns, dass wir eine neue Art des Lebens leben können, wenn wir uns von dieser reichhaltigen Milch ernähren, die Gott uns in Christus gibt. Ja, wir erhalten eine neue Identität. Und diese Identität ist gewaltiger als alles sonst. Sie steht jetzt hier in den Versen 9 und 10. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und dann später, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Ihr seid völlig andere Menschen. Und auch hier greift der Apostel auf einen Text aus dem Alten Testament zurück. Damals im Alten Testament stand das Volk Israel vor dem Einzug jetzt ins gelobte Land. Mose gibt sein Vermächtnis in diesem fünften Buch Mose. Dort lese ich mal aus Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Und da wird etwas Ähnliches gesagt zu diesem Volk, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Seht, damals war das Volk Israel. Petrus sagt jetzt, dass es die Nachfolger Christi nun sind. Ist uns bewusst, dass wir von Gott Erwählte sind? Dass wir sein heiliges Volk sind? Dass wir eine neue Art des Lebens leben? Eine Art, die nicht länger von Tod und den damit verbundenen Ängsten beherrscht wird? Stattdessen sind wir in der Tiefe unseres inwendigen Menschen mit Leben erfüllt. Und das hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart, unser Leben schon hier. Schauen wir uns noch einmal diese hässlichen Worte an, die Petrus verwendet. Da sind sie. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Seht, das sind die Folgen des Todes und all seiner Ängste. Aber schauen wir uns mal das Gegenteil dieser hässlichen Worte an. Ein bisschen umschrieben. Keine Wörterbuchdefinition. Also statt von Bosheit beseelt, werden wir zu Leuten voller Freundlichkeit, Respekt und Liebe. Und statt Betrug finden wir dann Offenheit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Anstelle von Heuchelei finden wir Fairness, Vertrauenswürdigkeit und Echtheit. Und statt Neid, Geborgenheit, Zufriedenheit, Wohlwollen. Ja, und statt übler Nachrede, Loben, Preisen und Feiern. Seht, wir werden zu gänzlich anderen Männern und Frauen. Ich denke, es hat einen drastisch verändernden Einfluss auf unsere Art auch von Gemeinschaft, wenn uns bewusst wird, dass wir tatsächlich von Gott Erwählte sind und genau deshalb ein erfülltes Leben haben, schon hier in unserer Zerbrechlichkeit. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Manche denken vielleicht, ich male ein so herrliches Bild. Seht, manchmal streiten wir uns, auch in Gemeinden. Einer der vielen Streitigkeiten war ja, sind wir jetzt als Adventgemeinde nun die Übrigen oder nicht? Und dann kommen dann oft Definitionen, was sind jetzt Übrige? Ich möchte mal diese Definition hier geben. Viele von euch kennen ja, die Standarddefinition ist, das sind die Leute, die die Gebote Gottes halten und die Gabe der Prophetie haben. Aber vielleicht strahlen die Übrigen ja genau so etwas aus. Freundlichkeit, Respekt und Liebe. Offenheit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Fairness, Vertrauenswürdigkeit, Echtheit, Geborgenheit, Zufriedenheit, Wohlwollen, Loben, Preisen, Feiern. Ich möchte hinzufügen, wenn das nicht da ist, nützen alle anderen Gebote, die wir versuchen zu halten und auch die Prophetie und Ellen White, und nützt uns alles nichts. Wenn wir ein Volk der Auferstehung und tatsächlich in dieser Welt eine Art von Fremdlingen sind, die sich nicht mehr länger einfach nur auf den Tod fixieren, sondern auf das Leben, das jetzt schon da ist, dann verschwindet die Angst und dann kann alles anders werden. Wir sind neue Menschen. Ich möchte euch eine kleine Erfahrung erzählen, die ich vor dem Bildschirm meines Computers gemacht habe. Ich habe eine E-Mail bekommen vor einigen Jahren von einer Freundin aus Bogenhofen, die dieses Mail von der Hochzeit einer gemeinsamen Freundin aus den USA uns weitergeleitet hat. Ein Hochzeitsvideo. Wir hatten die schon lange nicht mehr gesehen, nichts von ihr gehört mehr. Und jetzt sahen wir dort diese Hochzeit. Und das wurde mir derartig warm ums Herz, denn was ich dort sah, war eine ganz besondere Art von Feier. Das war eine Feier, wo die Gemeinde dort diesem Brautpaar eine ganz tolle Hochzeit gemacht hat. Irgendwo in der Natur auch. Sie sind auch dort gewandert als Gemeinde zusammen mit dem Paar. Und das war alles, also es kam mir vor wie der Himmel auf Erden. Es kam mir vor wie der Himmel auf Erden, wie schön alles war, wie gedankenvoll und bedeutungsvoll das alles war, was sie dort machten. Also herrlich. Und dann kam etwas Schlechtes in mir auf. Ein gewisser Neid. Ich hatte nur so eine relativ einfache Hochzeit. Als ich dann erfuhr, dass der Bräutigam unserer Freundin an ALS erkrankt war. Manche von euch kennen die Krankheit, eine tödliche Krankheit, die schlimm. Da verblasste auf einmal mein kleiner Neid. Und dann wirkte das alles noch man muss sich das mal vorstellen. Da war eine Hochzeit, wo die Braut wusste, ihr Mann wird nicht mehr lange leben. Einfach so. Und eine so wunderschöne Feier, wo man nur Leben sah. Es war nur, das Leben wurde gefeiert in einer Freude und Andacht zugleich. Das war mehr als bloß die Feier einer romantischen Liebe mit all den schönen romantischen Zutaten. Es war die wahre Agape-Liebe unseres Herrn Jesus, die sich hier in dieser Geschichte einer Hochzeit zeigte. Eine Hochzeit, die schon das Flair einer anderen Welt hatte, trotz dieser mörderischen Krankheit. Ich habe dort einen Haufen neuer Menschen gesehen. Ich weiß nicht, was dich so umtreibt, heute oder in dieser Zeit. Was du vielleicht gerade durchmachst oder wo du auf deiner Reise bist und möglicherweise mit unaussprechlichem Leid zu tun hast. Oder welche Dinge du in deiner unmittelbaren Zukunft jetzt auf dich zukommen siehst. Nun, der Apostel Petrus sagt uns nicht, dass wir einfach nur fröhlich sein und hier unsere Gottesdienste feiern und den Rest vergessen sollen. Nein, Petrus anerkennt unseren Zustand der Gebrochenheit und Zerbrechlichkeit. Er zitiert sogar den Propheten Jesaja. Aber dabei belässt es der Apostel nicht. Vielmehr umwickelt er unseren Zustand mit einer größeren Realität, bei der unsere geistliche DNA durch das Kreuz und durch die Auferstehung von Jesus verändert wurde. Wir sind nun kein Volk des Todes mehr, sondern des Lebens. Und wenn wir diese reichhaltige Muttermilch, nämlich Jesus Christus, trinken, welche uns von Gott gegeben wird, wenn wir das immer wieder tun, dann bringt uns das persönlich und ich denke auch als Gemeinde voran. Wenn wir ein Volk des Lebens sind, dann verändert das das Wesen von Gemeinschaft. Wenn Ängste verblassen und die Freude auf unserem Weg des Lebens schon hier scheint, dann kann ich nicht anders, als euch und mir und uns von Herzen das wünschen, dass das unsere Erfahrung ist. Und wenn es noch nicht ist, dass sie es wird. Amen.